Hallo, ich bin Marc Rath, Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle. Und ich habe in dieser Woche mit Stefan Westphal im Sachsen-Anhalt-Podcast über die Zukunft der Zeitung und des Lokaljournalismus diskutiert.
Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.
Und damit herzlich willkommen allen Hörern vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Heute sitzen wir gerade der Marc Rath gegenüber. Er ist Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung in Halle, Jahrgang 1966, Ehemann, Vater von zwei Kindern, war an der Aufdeckung des Stendaler Wahlbetrugs 2014 beteiligt und wurde dafür auch mehrfach ausgezeichnet. Die journalistische Laufbahn, die lief unter anderem über Haldensleben, Magdeburg, Neuruppin und Lüneburg nach Halle. Zwischendurch hat er mal die Seiten gewechselt, arbeitet als Pressesprecher in Ministerien in Magdeburg und beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Und ganz wichtig, er hat seinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Damit hallo Herr Rath.
Ja, auch von mir herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Genau, ja. Mein Name ist Stefan B. Westphal und für die Transparenz, also auch ich arbeite für die Mediengruppe, aber im verkäuferischen Bereich. Somit begegnen wir uns zwar mal auf dem Flur, aber nicht so oft in Sitzungen.
So ist das.
Genau. Und für mich immer besonders interessant oder auch für die Zuhörer ist so ein bisschen der Blick durchs Schlüsselloch. Wie sieht denn so der berufliche Alltag eines Chefredakteurs aus? Also in der Vorstellung kommen Sie früh her, finden einen großen Stapel Zeitungen und lesen darin jeden Artikel,
den ich ja eigentlich schon am Tag vorher gelesen haben sollte, was ich aber abends auch nicht schaffe. Nein, und den Stapel gibt's auch nicht mehr. Ich habe morgens mein Smartphone in der Hand und lese in der Tat von 7 bis 8 17 MZ-Ausgaben, zumindest die Lokalteile, nachdem ich am Abend vorher im E-Paper schon unsere Ausgabe gelesen habe, wie wenn ich heute, wenn das Gespräch anschließend zu Ende ist, ich hier Chefredakteur vom Dienst heute bin. Das teile ich mir mit dem Kollegen Kai Gauselmann. Und lese dann auch alle Mantelseiten der MZ hier nochmal und nehme sie sozusagen ab, wie das bei uns in der Sprache heißt.
Das heißt, Sie sind aber schon in der digitalen Welt und die gedruckte Zeitung gibt's bei Ihnen zwar noch, aber früh wird's am Smartphone
durchgeblättert. Ja, die liegt noch im Hintergrund hier auch, wenn man das jetzt sehen könnte.
Die ist auch mit auf dem Foto.
Okay. Und einfach deshalb, weil natürlich die Mehrzahl unserer Leserinnen und Leser die gedruckte Zeitung in der Hand hat. Und deswegen muss man auch reingucken, wie es gedruckt aussieht, aber um mich zu informieren, um Nachrichtenlagen zu beurteilen, findet all das oder auch was anderes in anderen Zeitungen steht, das findet eigentlich weitgehend digital statt.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, ins Jahr 2030, was sind denn da so Ihre Visionen für den Lokaljournalismus? Wie sieht der da aus?
Der Lokaljournalismus im Jahr 2030 wird noch mehr Menschen erreichen, als er das jetzt tut, weil er noch viel weitere andere Kanäle nutzt und damit die verschiedenen Zielgruppen von, ich sag mal, 18 bis 88, gerne auch Jüngere und wer das danach noch erlebt, auch gerne Ältere, auch dann mit diesen Angeboten erreichen kann. Es wird also nochmal durchaus anders sein, als wir das heute erlebt haben. Und es ist eben nochmal anders. Wir sind heute schon in einer anderen Welt, als wir es vor 20 Jahren waren.
Gibt's da so konkrete Ideen, wo Sie sagen, Mensch, das wäre so schön, wenn wir das bis 2030 so haben, generell?
Ja, schön wäre natürlich vieles. Ich glaube schon, dass die gedruckte Zeitung länger bestehen wird, als das manch einer prophezeit. Das hängt einfach damit zusammen, dass Menschen, ich bin Jahrgang 66, bin noch printsozialisiert, ich werde immer noch was damit anfangen können. Und wenn ich 88 werde, dann sind das eben noch über 30 Jahre. Und insofern wird es, und das auch vor allen Dingen, je mehr die Menschen, und Sachsen-Anhalt ist ja bis auf Halle und Magdeburg ländlicher Raum, also in selbigen Wohnen, hat, glaube ich, auch nochmal so eine gedruckte Tageszeitung, da auch nochmal einen anderen Stellenwert, als es in so einer Metropole wie Berlin oder Hamburg sein wird. Das ist das eine. Aber wenn man sich das genau mal anguckt, dann hat natürlich auch für junge Leute früher eine Tageszeitung eine Rolle gespielt, nämlich weil sie darüber ihren ersten Gebrauchtwagen gekauft haben, ihre erste Wohnung gefunden haben. Das macht man heute nicht mehr über die Tageszeitung. Ansonsten war der Inhalt der Tageszeitung immer aus der Perspektive eher für Ältere geschrieben. Das war vor 30 Jahren so, als ich angefangen habe, Zeitungen zu lesen. Und das fand ich auch nicht alles spannend. Es gab noch nichts anderes. Heute gibt es andere technische Möglichkeiten. Und wir werden gucken müssen, und ich will das auch, und es ist ja auch eine tolle Chance für die Zukunft, dass man eben mit digitalen Angeboten eben auch sehr genau auf einzelne Gruppen zugehen kann, Altersgruppen zum Beispiel, aber auch Leute, die ganz spezielles Interesse haben, als wir das eben mit auch einer bunten Wundertüte namens Tageszeitung tun können. Und was dazu eben gehört, ist, dass es am Ende auch ein Geschäftsmodell dahinter gibt, damit die Journalistinnen und Journalisten, die diese Arbeit machen können und dann auch hoffentlich wollen, auch bezahlt werden können.
Das sieht man ja immer im Internet, dass ja oft auch gerade, ja, ich nenne es mal so, dieses Gut Information vielleicht gar nicht mehr so gewertschätzt wird. Also wenn dann gemotzt wird, dass so ein Artikel zu bezahlen ist etc. Sind Menschen dazu überhaupt noch bereit, Geld für Informationen auszugeben?
Also klar, diese Diskussion gibt's, und es gibt Menschen, die fotografieren das gnadenlos ab, mitunter auch aus Professionen, die auch vom geistigen Eigentum leben. Da staunt man dann ein bisschen, dass die das hinbekommen, in Anführungsstrichen. Und gleichwohl, am Anfang diskutiert man da auch immer mit. Es gibt immer dieses Beispiel, wenn ich Hunger habe, gehe ich auch nicht zum Bäcker und nehme mir da einfach die Brötchen aus der Auslage, obwohl mir vielleicht wirklich gerade danach ist, sondern ich lege da auch Geld für auf den Tisch. Das muss ich inzwischen bei diesen Debatten gar nicht mehr machen, weil es gibt andere Menschen, die diese irrwitzige Ansicht dann schon wieder einfangen. Da reguliert sich das Netz auch selber. Insofern sehen Sie mich da grundoptimistisch, dass es am Ende in der Tat auf den Inhalt ankommt, dass der Inhalt einen Wert für jemanden bedeutet und wenn er diesen Wert erkennt, dafür auch bezahlt.
Jetzt überlege ich gerade, weil Sie gesagt haben, die Tageszeitung wird in Printform länger überlegen, als man glaubt. Ich glaube, so den ersten Abgesang, also so nach dem Motto, in 5 Jahren gibt es keine gedruckten Zeitungen mehr, habe ich so Anfang der 2000er gelesen.
Und jetzt haben wir 2022. Ja, wir sind schon mehrfach tot. Einerseits, andererseits gibt's schon. Auch das ist auch nur eine statistische Berechnung. Wenn man sie anstellt, landet man, glaube ich, irgendwo im Jahr 2033. Da gibt's den Professor Klaus Meyer, der hat das mal so berechnet, aber auch nicht, weil er darauf setzt, dass diese Prophezeiung oder diese Berechnung eintritt, sondern eigentlich als Hallo-Wachruf nach dem Motto, liebe Branche, überlegt euch da weiter was, seid da aktiv, damit dieser Zustand eben nicht eintritt, beziehungsweise kümmert euch auch um entsprechende Alternativen.
Und jetzt haben Sie ja gerade auch gesagt, die Tageszeitung wird im ländlichen Raum länger überleben als vielleicht in den Ballungsgebieten. Das ist jetzt natürlich aus Vertriebssicht doch doof, weil ich sag mal, in Leipzig oder in Halle lässt sich eine Zeitung wahrscheinlich leichter verteilen, als sie jetzt nach, sagen wir mal, Stecklenberg in den Harz zu bringen.
Das ist natürlich einerseits so, aber was ist schon im Leben immer leicht? Ne? Und auch einmal das, und zum anderen muss man auch sehen, wie intensiv sich auch Medienunternehmen oder früher sagte man eben Zeitungshäuser zum einen zu Medienunternehmen entwickelt haben, zum anderen aber auch durchaus zu Logistikunternehmen. Und wenn man sich anguckt, die vielen Zusteller, die wir und Zustellerinnen, die wir haben, die da unterwegs sind, auch in den Autos, die man an den Schriftzügen auch gut sehen kann in ganz Sachsen-Anhalt, dann sieht man ja auch, die teilen auch Post aus, die bringen auch das Anzeigenblatt und auch inzwischen zunehmend Pakete. Also das ist also eben in der Tat auch ein Logistikkonzern und die Zeitung ist ein wichtiger Bestandteil davon, aber eben nicht der einzige.
Bleiben wir mal in Stecklenberg. Wie wird denn da die Oma Müller in 10 Jahren an ihre Informationen aus dem lokalen Umfeld kommen? Und welche Geschichten?
Oma Müller wird wahrscheinlich in 10 Jahren die Zeitung von vorne lesen. Das tut sie vielleicht heute auch. Aber wird vorne den Lokalteil finden, gemischt und gewürzt mit wichtigen regionalen beziehungsweise auch Landesinformationen runtergebrochen, vielleicht auf ihre Region, wie sich das auswirkt auf Stecklenberg. Und zu, Sie wird im weiteren Teil der Zeitung nochmal das, was sie gestern oder auch morgen in bewegten Bildern irgendwo gesehen hat, auch nochmal in Ruhe nachlesen können, also eine gewisse Analyse. Und wird auch einen Teil haben, der sie unterhält, Rätselformate, Ratgeber, wird sich aber auch stark informieren können, was ja auch los ist in ihrer Region. Das ist das, was wir klassischerweise auch machen. Das wird, glaube ich, eine gewisse intensivere Akzentuierung in Teilen bekommen. Wird auch mit mehr Dialogangeboten, glaube ich, durchsetzt sein, wenn sie sich irgendwo beteiligen will, dann sie entweder irgendwo hingehen kann oder indem sie sich auch dann an uns oder in gewissen Gruppen artikuliert. Ich glaube, es wird auch ein Zusammenspiel geben, weil irgendein technisches Gerät wird auch, liegt heute schon neben der Oma. Sie nutzt das vielleicht eher zur Kommunikation mit ihren Enkeln, weil sie jetzt doch stärker das nur auf die Tageszeitung bezieht. Aber die Enkel, die dann längst auch erwachsen sind und ihr Urenkel beschert haben, werden ihr im Zweifelsfall auch zeigen, wenn sie da nicht selber drauf kommt, was sie auch, ich nehme mal so das iPad, was ich einfach für eine geniale, einfache Erfindung halte, denn die Zeitungsschrift, die ist natürlich, kann man sich auf dem iPad viel schöner einstellen und so, dass auch wenn die Augen langsam nachlassen, sie eigentlich alles weiter verfolgen kann, sich das schön einstellen kann in verschiedenen Tönen, Tonchangierungen. Also in der Richtung wird, glaube ich, die Oma noch gut bedient werden.
Ich glaube, man unterschätzt auch immer die Lust von älteren Menschen auf diese digitalen Angebote, weil, gucken wir mal, das Internet hat so um die Jahrtausendwende den Siegeszug gemacht. Wer da 50 war, ist jetzt 70. Ne? Und somit ja eigentlich schon in dem Alter, wo man sagt, ja, die benutzen doch kein iPad mehr und kein iPhone. Aber im Gegenteil, machen Sie mal so eine Seniorenfahrt im Bus mit. Da geht's aber ab mit den Videos vom Enkel.
Ja, genau, ne, das sehe ich ja auch. Auch meine Mutter, die fast auf die 80 zugeht, hat jetzt entdeckt, wie sie mir ihre Urlaubsbilder schicken kann und die Videos. Da bin ich bestens informiert. Freut sie sich jeden Morgen, wenn wir jetzt noch bei der Oma bleiben, dass sie halt auch, dass es im Briefkasten klappert und sie ihre gedruckte lokale Tageszeitung hat.
Also mittendrin statt nur dabei sozusagen. Gilt das vielleicht auch für die Zeitungen, dass man vielleicht von dieser Helikopterposition so ein bisschen runter muss und auch lokal mitmischen muss?
Ja, ich glaube, also es gibt kein Entweder-Oder, sondern es geht um beides. Es geht schon darum, auch Dinge einzuordnen, denn aufschreiben, was irgendwo jeder gesehen hat, das kann ja auch mit dieser Technik, die wir alle besitzen, heute auch jeder, oder fotografieren, filmen etc. Aber die Hintergründe aufzeigen, Zusammenhänge darstellen, aber auch Diskussionen eben anzuregen und das aber dann eben nicht so von oben herab, sondern in der Tat auf Augenhöhe mit den Menschen und ihren Interessen, ohne ihnen jetzt dabei nach dem Mund zu reden, aber einfach sie aufzunehmen und sich so ein bisschen, ja, man kann einerseits sagen, so einen Marktplatzcharakter schaffen im Bereich der Kommunikation. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir als lokale Medienhäuser viel aktiver werden können und wir das auch früher auch durchaus schon mal in einer anderen Form waren. Das muss man gar nicht unbedingt neu erfinden. Wenn man sich darüber, wenn man so näher hinguckt, dann merkt man, ja, das ist jetzt keine Mark-Rath-Erfindung. Das gab's alles. Es ist nur eigentlich in den vergangenen Jahren durch die zunehmende Technisierung eher verloren gegangen. Das muss man einfach wieder wecken und konsequenter ausrollen.
Aber Sie haben ja vorhin auch kurz gesagt, das Lokale gehört an die erste Stelle, ne, auch in der Zeitung. Und eine Ihrer ersten Amtshandlungen war ja auch diese, jetzt könnte man sagen Lokalrunde, auch wenn es so ein doppeldeutiger Begriff ist, aber ich meine damit, dass Sie ja raus in die Region fahren, wirklich zu Vereinen, Verbänden und da einfach mal die Ohren offen halten. Was sagen Ihnen denn die Menschen aus Sachsen-Anhalt?
Also die möchten, das ist in der Tat sehr vielfältig, wer einen da jetzt auch einlädt, das ist gerade auch so mitten im Gange, jetzt hat das Corona auch ein bisschen zurückgeworfen, aber in diesem Monat, ich bin Ende des Monats, oder im nächsten Monat gibt es auch einige öffentliche Veranstaltungen, wo die, was auch was ich auch gerne mache, wenn dann die Vereine selber auch dann dazu einladen, dass auch da weitere Gäste hinzukommen. Aber ich war jetzt auch schon beim Männerkreis der Evangelischen Kirche in Ermsleben oder ich war bei der Marinekameradschaft in Köthen. Also so Termine, die man als Lokaljournalist ja eigentlich nicht mehr so besucht. Und wo dann aber auch deutlich wird, dass die Menschen sagen, auch das gehört ja irgendwie zu unserem Leben dazu. Das sind dann auch durchaus auch Vereinigungen, die auch so ihren lokalen, regionalen Stolz haben. Und ich glaube, denen müssen wir wieder mehr Beachtung schenken, dass sie sich da auch wiederfinden. Das gehört zum lokalen Leben eben dazu. Es gehört einerseits darum, dass man die relevanten Nachrichten oder auch Ereignisse, Entwicklungen einer Region im Blick hat und die auch sehr genau betrachtet, weil auch das können nur wir. Aber einerseits können wir auch das vielfältige lokale Leben abbilden und sollten das auch tun. Ein Kollege von mir, der Joachim Braun, hat das mal sehr schön beschrieben in Trompeten- und Gitarrensaiten. Mit EI in dem Fall. Also einerseits die Geschichte, die jeder liest, die auch dann auf den Titel oder auf die Seite 3 gehört. Und danach kommt eben eine Seite, ja, da gucke ich vielleicht gar nicht auf alles drauf, aber mich interessieren vielleicht die Feuerwehrkameraden, weil ich selber einer bin im Nachbarort. Und wer sich jetzt für Feuerwehr nicht interessiert, liest das eben nicht. Oder eben die Marinekameradschaft, wo ich früher auch noch nie mit zu tun hatte. Andere interessieren sich für Kirche und für Schule, für Kindergärten, was auch immer. Und die Mischung macht es am Ende.
Da hat uns der Volker auch eine Frage zugestellt über Instagram. Danke dafür schon mal, Volker. Passt auch in die Richtung. Also die Berichterstattung muss wieder so ein bisschen um den eigenen Kirchturm ringsrum, oder? Und vielleicht gar nicht so weiträumig, sondern eher vielleicht so diese kleinen Nischen vor Ort auch mal bedienen.
Genau, und sie entstehen, glaube ich, heute anders als früher. Es ist dann nicht mehr der Mann oder auch die Frau von der Zeitung, die da immer hinkommt, sondern das kann natürlich heute, ne, wir wissen das alle, ne, waren eben bei den Omas, die munter aus den Bussen heraus tolle Videos drehen. Da sind wir dann eher auch dann die Plattform. Das Tolle aber ist, dass die uns das eben auch liefern und gerne gedruckt wie digital dann. Auch da wird es sicherlich Formen geben, wo man auf Plattformen auch sich dann mal intensiver austauschen kann und auch schneller, weil dann kann man direkt noch Tipps, wenn man dann da ein Video einstellt, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in, was weiß ich was, sagen wir mal nach Dresden, dann schreibt dann der nächste, ja übrigens, da ist die Straße gesperrt, da müsst ihr einen Umweg fahren oder seid auch heute, da ist übrigens gerade eine tolle Ausstellung hier und dort oder die und die Ecke ist ansehbar. So kann man ja auch ganz schnell praktische Lebenshilfe, in diesem Fall im Digitalen, liefern. Und wenn hinterher dann auch davon auch nochmal eine Notiz in der Zeitung ist oder man irgendwie das schönste Bild sieht, warum nicht?
So einen ganz, ja ich würde fast sagen, radikalen Vorschlag hat uns der René gemacht über Twitter. Hatten wir ja auch aufgerufen, mal so zu sehen, wo seht ihr denn den Lokaljournalismus? Ich zitiere jetzt mal, ist eine tagaktuelle Zeitung noch das richtige Medium für Lokaljournalismus? Wäre ein Wochenblatt mit mehr Platz und Zeit für ausführliche Artikel und Recherche aus der Region eine bessere Alternative, begleitet von einem Webangebot? Das wäre ja richtig radikal.
Das einerseits ja und andererseits glaube ich, es geht auch beides. Ich glaube, da steckt schon hinter, und dass man am Sonnabend hat man einfach oder am Sonntag hat man mehr Zeit. Die Zeitung ist auch dicker. Wir machen das mit einer Wochenendbeilage. Wir haben auch einen ausführlicheren Lokalteil. Also es ist mehr Lesezeit. Wir werden auch, glaube ich, dramaturgisch stärker gucken, dass das wirklich so nochmal auch vielleicht mal die andere ausgeruhtere Geschichte ist oder auch analysierendere Geschichte. Das geht schon völlig in die richtige Richtung, dass man das an so einem Lesewochenende nochmal ein bisschen bündelt. Und dann gibt's eben die Menschen, die in der Woche auch gerne weiter ihre gedruckte Tageszeitung haben. Und solange es die gibt, würde ich die auch gerne damit beliefern. Und gleichwohl schaffe ich im Digitalen für eben die Menschen, die nicht so intensiv in der Woche Zeit haben oder auch eben doch viel digital unterwegs sind, einfach die Möglichkeiten, dass sie sich über das, was wir anbieten können, also guten Lokal-Regionaljournalismus, der das Land auch insgesamt einschließt, also auch die Landespolitik und auch durchaus Verknüpfungen zur Bundes- oder auch unnötig zur europäischen Ebene herstellen kann, dass ich das eben zusammen abbilde. Was der René ja so ein bisschen vorschlägt, ist das, was die Taz im überregionalen Teil ja so als sehr offensive Variante eben auch sehr strukturiert auch angeht, dass ja halt diese Wochenendausgabe als gedruckten Titel halt sehr stark nach vorne hebt und sich in der Woche irgendwann von dem gedruckten Teil verabschieden will. Ich glaube, da sind wir Lokalzeitungen, können wir sogar noch eine größere Vielfalt abbilden. Idealerweise eben so, wie es jedem gefällt. Da müssen wir gucken, wie gut wir das durchhalten können. Setzt aber voraus, dass wir, glaube ich, für alle Bereiche auch gute Angebote machen müssen.
Aber so unterm Strich ist so die Geschichte, dass eigentlich, ich sag mal, Fernsehen, Radio, Zeitung oder abstrakter Audio, Video und Print doch immer enger zusammenrücken.
Ja, man muss am Ende, also ich sag jetzt immer so, alle sollten alles können, das muss aber nicht jeder alles immer machen.
Das stimmt. Und gut gemeint ist auch nicht immer gut gemacht.
Das kommt auch dazu, man erwartet aber jetzt auch von einem Filmchen, was wir machen, nicht Tagesschauqualität. Ja. Und gleichwohl wissen wir, dass wir mit dem Smartphone heute auch also Profis arbeiten, drehen auch Filme mit Smartphones inzwischen oder.
Ich glaube, selbst für die Tagesschau.
Selbst für die Tagesschau, also insofern. Aber wir sind jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht Ingo Zamperoni nachmachen, wenn wir ein Moderationsformat anbieten.
Ich glaube, es ist ja auch ein Unterschied, ob ich jetzt, ohne da jetzt jemanden so nahe treten zu wollen, ob ich Olaf Scholz interviewe, der ja auch ein Stück weit rhetorisch darauf geschult ist, oder ob ich jetzt eben im Lokalbereich, nehmen wir mal so einen anderen Klassiker, bei der Kaninchenschau bin. Das sind ja auch zwei völlig andere Welten und zwei völlig andere Erfahrungswerte, die da
auch. Das sind andere Welten, das ist vor allen Dingen weniger inszeniert. Genau. Weil was jetzt ein Spitzenpolitiker oder auch Politikerin zu sagen pflegt, hat in der Regel eine Dramaturgie, die vorher ausgearbeitet worden ist. Je tiefer sie im Lokalen sind, desto authentischer, hoffe ich zumindest, sollte man auch gucken. Und selbst wenn das nicht so ist, dann merkt man das eher. Weil wer kann denn nun schon wirklich genau wissen, was jetzt auch gerade in dieser schwierigen Situation, in der wir in der Weltpolitik stehen, was da zwischen einzelnen Staatenlenkern und Lenkerinnen da sich abspielt. Aber wenn jemand vor Ort eine reine Inszenierung abliefert, dann wissen alle, die den Ort auch kennen, dass das in Wirklichkeit gar nicht so ist. Und dann hat man ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Sie denken immer, man merkt es nicht. Also mir ging das auch schon eins, zweimal so zur Podcastaufnahme gekommen. So lockeres Vorgespräch geführt und dann setzt man sich mit den Leuten hin oder fängt an, die Aufnahme zu machen. Und dann war das echt wie Schalter umgelegt und wie so vierte Klasse auswendig gelernt, klang es dann so. Und das wirkte dann auch richtig unauthentisch. Und ja, aber da muss auch jeder gucken, ob er halt authentisch bleiben möchte oder eben was auswendig lernt und aufsagt. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was in der Zeitung steht und stehen soll und ringsrum. Aber irgendjemand muss es ja auch reinmachen. Ne? Also es macht sich ja nicht von selbst. Und wir alle leiden ja so ein bisschen unterm Fachkräftemangel. Wie kann es einem denn jetzt gelingen, so junge, talentierte Journalisten ins Ländliche überhaupt zu bringen? Oder da die Lust auf Lokaljournalismus zu wecken?
Obwohl Landleben ist ja auch wieder in, ne? Also es gehen auch viele.
Ja, gerade mit Homeoffice und so hat es doch wieder seinen Charme gewonnen. Ne? Da wollen nicht mehr alle nur in die Großstadt.
Ja, es gibt auch ja Titel, die da sich sehr gut verkaufen. Also ich glaube, man kann sich einfach ungeheuer ausprobieren. Und das zu wecken und auch einfach mal was zu machen, was es eben auch in der Form nicht gab, das müssen wir oder gehört zu meinen Aufgaben, das stärker zu ermöglichen. Also wir suchen jetzt auch gerade zum Beispiel jemand Junges für den Bereich Dessau und haben das einfach auch mit dem Pioniergeist, der in dieser Stadt herrscht, eben auch verbunden und gucken mal, auch die Anzeige einfach mal ein bisschen anders gestaltet, als das sonst so klassischerweise daherkommt. Das ist jetzt mal so ein erstes Steinchen, man muss eine ganze Menge Steine, glaube ich, in die Hand nehmen und übers Wasser titschen lassen und bis da eine Welle draus wird, mal so bildlich zu bleiben. Aber da muss man natürlich in der Tat Lust zu haben. Es gibt sicherlich Berufe, die unkomplizierter sind, um sein Geld zu verdienen, keine Frage. Gerade in diesem Wandel, vor dem wir hier insgesamt stehen und der ja in so Gebieten wie hier bei uns in Sachsen-Anhalt auch nochmal in gewisser Weise radikaler und auch schneller stattfinden als in dem, sagen wir, beschaulichen Lüneburg, wo ich vorher gearbeitet habe. Wer das mitgestalten will, der ist bei uns schon an der richtigen Adresse und ich hoffe einfach mal und setze darauf, dass auch das junge Leute ebenso begeistert, wie man auch sagen muss, bei dem, wie wir das jetzt auch so machen, was das sagen muss, sagen kann, das ist auch für Menschen interessant, die vielleicht auch nie eine Hochschule von innen gesehen haben oder irgendwelche Abschlüsse haben, sondern die einfach mitten aus dem Leben kommen und eigentlich über dieses Leben auch berichten wollen. Und da ist das, was wir machen, auch sehr, sehr viel Handwerk. Das kann man in seinen Grundzügen lernen. Also auch da geht's darum, das ist kein rein akademischer Beruf, sondern wenn wir über mitten aus dem Leben berichten wollen, brauchen wir auch Menschen, die mitten im Leben stehen.
Also die berühmten Quereinsteiger.
Und ja, so nennt man die Quereinsteiger, aber so gesehen stehen sie ja mittendrin. So quer sind die ja gar nicht. Ne? So, man holt sie mal sozusagen quer jetzt mal. Ne? Das ist von daher ist das vielfach so, hat man da lange Zeit die Nase gerümpft, aber im Gegenteil, das sind eigentlich ganz, ganz hervorragende Kolleginnen und Kollegen, die auf diese Weise in diesen Beruf reinkommen.
Haben manche vielleicht auch ein bisschen Angst davor? Also ich meine, jetzt gerade bin ich ja bei Ihnen als Experte dabei. Wenn man jetzt doch mal so nicht nur schreibt, wie schön alles ist, sondern tatsächlich mal auch kritisch schreibt, vielleicht tatsächlich auch einen Skandal aufdeckt im Lokalen. Man muss ja trotzdem wieder hin. Man sieht ja die Leute dann trotzdem jeden Tag. Ist das nicht schwerer, als wenn man jetzt irgend so ein Ministerium in Magdeburg oder Berlin auf die Finger klopft?
Im Grunde genommen ist es das, ne? Weil Olaf Scholz wird da professionell mit umgehen können. Ne? Das gehört zur DNA eines Bundeskanzlers und das kann man jetzt auch weiter runterbrechen. Man sieht den auch nicht so einfach und so schnell, ne? Selbst wenn man mit ihm mal zu tun hatte, so schnell wieder. Ne? Aber hier, wenn ich jetzt den Bürgermeister im Kommentar auch mal richtig anzähle, dann trifft man sich einmal auf dem Marktplatz und dann muss man auch mit offenem Visier auch, ich zumindest sage dann auch weiterhin guten Tag. Man muss damit leben, dass das dem Gegenüber vielleicht nicht unbedingt immer so gelingt. Das kann auch mal ein bisschen impulsiver werden. Und man lebt ja selber in der Regel auch in der Region. Die Kinder gehen irgendwo zur Schule oder man hat vielleicht auch die gleichen Hobbys oder ähnliches oder macht sogar auch das eine oder andere zusammen. Und ich muss dann auch Gesprächspartnern sagen, dass wenn ich mit ihnen zusammen im gleichen Sportverein bin oder mit ihnen Kegel oder sonst was tue, dann geht am Ende mein Beruf vor und ich muss dann auch in der Lage sein, kritisch zu fragen. Und das habe ich auch immer in meinem Berufsleben Menschen, mit denen ich dann etwas näher stand, klar gemacht, dass wir uns gerne zusammen treffen können. Aber wenn ich in einer Weise sehr kritisch agieren muss, werde ich das auch tun. Und dann muss es diese Belastungsprobe eben geben. Und ich werde das eben nicht tun, nicht einfach unterlassen, weil ich jemanden gut kenne. Das ist am Ende, welche meinen Beruf verbrannt. Ich muss vielleicht nicht jede Geschichte machen. Ich kann das auch schon mal anderen Leuten geben und sagen, komm, da kenne ich jemanden zu nahe zu. Also ich schreibe meinetwegen nicht über die Schulen, wo meine Kinder hingehen. Weder im Positiven noch im Negativen. Das ist eine Trennung, die man machen kann. Aber mitunter sind wir auch so verankert, dass ein Kollege oder Kollegin für eine gewisse kleine Stadt zuständig ist. Da wird das dann schon schwierig. Da kann man nicht jedes Thema abgeben. Da muss man vieles auch selber machen.
Okay. Wie war das damals bei Ihnen? Oder jetzt, als Sie zurückgekommen sind, haben dann alle gesagt, scheiße, Ramar Grad kommt zurück. Wir müssen jetzt die Schredder einwerfen und alles erstmal schnipseln, oder?
Ach, ich habe eigentlich eher erlebt, fand das spannend, wie viele Menschen sich doch noch an einen erinnert haben und das war eigentlich doch von viel Wertschätzung geprägt. Also so gefürchtet weiß ich nicht, ob man das so ist. Keine Ahnung.
Nein, Gott, ich hoffe natürlich auch immer nicht. Und Sie haben es ja gesagt, irgendwo müssen dann wahrscheinlich auch lokale Politiker oder auch Verantwortliche, das betrifft ja manchmal auch Vereine und Co., lernen auch mit Kritik professionell umzugehen.
Genau, sie muss halt fair sein, sie muss auch hart in der Sache sein, aber das fand ich halt auch, ich habe vieles erlebt, ich habe auch schon in Lüneburg erlebt, dass da eine Kreistagsfraktion zum Drittel die Zeitung abbestellt hat. Das habe ich eigentlich in meinem ganzen Berufsleben immer nur so aus Erzählungen früherer Generationen kennengelernt. Er hat sich aber noch in diesem Jahrzehnt quasi abgespielt. Das war dann mal eine neue Erfahrung. Aber es gab aus der gleichen Fraktion auch Menschen, die auf einen zugekommen sind und gesagt haben, dass sie das völlig unmöglich fanden. Und ich hätte sie zwar hart recherchiert, aber sie hätten sich immer fair behandelt gefühlt. Und da kann ich mit beiden dann auch umgehen. Das ist halt dann so und erweitert seinen Horizont.
Ist für Sie Duzen mit lokalen Verantwortlichen okay? Also wenn sich der lokale Chef und der Bürgermeister duzen, ist das, oder sagen Sie, nee, sollte man doch eher professionell beim Sie bleiben?
Also es macht für mich eigentlich keinen Unterschied. Ich lege das inzwischen nicht mehr so sehr. Also das ist nie darauf angelegt, aber je älter man wird, desto weniger passiert das auch. Oder man ist dann selber irgendwann in der Lage, das anzubieten oder müsste es anbieten. Da gehe ich selber sehr sparsam mit um. Wenn das aber jemand sich in einer Situation ergibt und mir das anbietet, dann sage ich da auch nicht nein. Und ich habe auch bei dem Wahlskandal in Stendal halt auch mit dem ehemaligen Landtagspräsidenten, den kannte ich zum Beispiel sehr gut. Dem habe ich vorher aber auch gesagt, der Frage will ich genau rausbekommen, was da passiert. Und wenn das eben in dem Fall, wie es dann auch geschehen ist, er seine Rolle nicht so definieren kann, wie man das eigentlich dann können sollte, dann mache ich da keinen Bogen drum.
Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Henne-Ei-Prinzip, weil wenn man sich nicht auch auf Menschen vor Ort einlässt, dann wird man ja vielleicht auch gar nicht teilweise auch so eine Hinweise bekommen, auf die man angewiesen ist oder mal so ein Hintergrund oder irgend sowas in der Richtung. Also so stellt man sich zumindest so von außen vor.
Also Vorsicht, ne? Also so dieses Geben und Nehmen, was man da vielleicht hinter vermuten könnte, das ist am Ende kein seriöses Geschäft. Ich mache ja keinen Bazar auf. Insofern geht es mir immer. Ist es schon klar, dass auch man kann sich auch gut verstehen. Man kann auch sich duzen oder auch ein Bier zusammen trinken gehen oder auch zwei. Einerseits und andererseits muss völlig klar sein, dass ich halt keine Gegenleistung in Form von Duzen oder Wohlwollen oder gar eines gut geschriebenen Artikels jemand anbiete, nur damit ich exklusive Informationen kriege. Deswegen ist ein guter Journalist auch immer jemand, eine Journalistin selbstverständlich auch, die halt ja mehrere Quellen haben und durchaus auch sehr verschiedene. Dann auch die Informanten merken, das ist dann der Respekt vor der Arbeit oder immer auch noch meistens auch mit dem eigenen Interesse. Das muss man sich auch vor Augen halten. Sie kriegen irgendwas, weil jemand in irgendeiner Weise was durchstechen will, weil er sich in irgendeiner Weise schon von der Nachricht mehr verspricht als nur Gerechtigkeitsempfinden. Das gibt's Gottlob auch, aber das ist nicht das Einzige. Und insofern muss man immer, weil es einfach verschiedenste Interessen auch dann in einer Sache gibt, sollte man auch mit vielen Menschen so zusammenarbeiten, dass man durchaus auch das eine oder andere gesteckt bekommt, was eigentlich nicht rauskommen soll oder was zumindest gewisse Kreise dann nicht rausgeben wollen.
Okay, gut, dass wir das nochmal auch klargerückt haben.
Das ist ein bisschen abstrakt, aber
versteht man schon.
Das ist dann schön, das heißt immer so schön Maulwurf und das ist muss dann immer gut. Gott sei Dank findet nicht jedes Gespräch, was er mit Leuten hat, per Teams oder Zoom statt, sondern doch noch am Telefon. Dann muss ich schon schmunzeln, wenn sich Leute in einer Sitzung echauffieren, dass es da wieder irgendeinen Maulwurf gegeben hat, um sich dann einen Tag später bei mir zu melden und zu sagen, man würde auch mal gerne Maulwurf sein, ob ich das und das schon wüsste. Das ist dann halt.
Das fetzt ja. Das kenne ich bisher, das habe ich mal aus in einem politischen Kontext gelernt, da gibt es einen Löwenschein. Das ist, wenn jetzt zum Beispiel in einem Aufsichtsrat, in dem ein Bürgermeister drinne sitzt, eine Entscheidung getroffen wird, bei der er auch mit dabei ist, die nachteilig für seine Region ist. Sagen wir mal, da wird jetzt eine Autobahn nicht lang gebaut oder eine Bahnstrecke nicht oder irgendwas. Und er sagt dann in dieser Sitzung, ja, okay, möchte ich aber einen Löwenschein. Dann heißt das, er enthält sich da oder stimmt nicht zu, regt sich aber danach drüber auf, damit er dann wiedergewählt wird.
Also, ja, ja. Das kannte ich noch nicht, aber ja, das Prinzip kannte ich, aber dass das so heißt, kannte ich nicht.
Vielleicht ist das auch nur eine singuläre Bezeichnung so gewesen. Müssen wir jetzt noch 3 unabhängige Quellen finden, die das genauso bestätigen, und dann hat es dann auch am Ende den Namen verdient. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt mal die beiden Extreme nehme, über die wir gesprochen haben im Lokaljournalismus, zum einen der Skandal, zum anderen die Berichterstattung rund um den Kirchturm, um die Marinekameradschaft, um den Männergesangsverein etc. Was ist für den Lokaljournalismus wichtiger? Oder muss es der Mix aus beiden sein am Ende?
Auf jeden Fall der Mix aus beiden. Und es macht auch beides ungeheuer Spaß. Oder man ist dann an der richtigen Stelle, wenn einem beides ungeheuer Spaß macht.
Oder dann der Skandal beim Männergesangsverein.
Ja, ich glaube, den Skandal kriegt man nur raus, wenn man die Leute im Männergesangsverein gut kennt. Also nicht den beim Männergesangsverein, den gibt's in der Regel nicht, sondern den woanders. Weil das erzählt ihnen ja kein Würdenträger, sondern das erzählt ihnen sogenannte zweite und dritte Reihe, der sogenannte Mittelbau. Ne? Die Menschen, die vielleicht abends mal bei dem Singen zu bleiben singen, aber ansonsten ehrliche Sachbearbeiterinnen in der Bauverwaltung sind und denen irgendwas dann quer sitzt, was da irgendwo ist. Und sie müssen auch mit Menschen reden, die ich habe da einen gehabt, ein ganz netter Kerl, sehr anhänglich, der kam häufig vorbei, der hat mir dann was erzählt. Da waren von den 10 Fällen, konnte man 9, ja, konnte man sich so anhören, aber da konnte ich jetzt von meiner Arbeit her nichts mit anfangen. Der 10. aber, den konnte mir auch kein anderer, den wäre ich sonst woanders nicht rangekommen. Man muss halt diese 10 aushalten und den einen dabei dann entdecken. Ne? Und es gibt Menschen, die machen das nicht, oder Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das ist mir zu lästig und haben die dann irgendwann abtropfen lassen. Dann kommt man aber auch an diese eine Geschichte nicht ran. Das muss man sich halt überlegen. Und das muss auch so, auch mit dem habe ich heute noch, gerade mit dem habe ich auch seit 5 Jahren nichts mehr zu tun, aber gerade am Wochenende noch mal kurz geschrieben, man hält auch weiterhin noch so ein bisschen Kontakt. Das ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt Stunden meines Lebens kostet, aber man hat sich irgendwo weiter im Blick. Also man muss irgendwo auch die Menschen auch mögen, beziehungsweise, um es weniger pathetisch zu sagen, muss sie einfach respektieren. Und ich glaube, wenn man das auch merkt, dann hat man auch eine Gesprächsbasis, wenn man das gegenseitig merkt. Genauso wie Journalist, wie ich natürlich auch respektiert werden möchte. Und wenn dann die Mischung stimmt, dann kann man sich über alles auch unterhalten. Und dann müssen die Leute auch wissen, was hat man dann für eine Rolle und welche Rolle hat man dann eben auch nicht. Und wie gesagt, aber am Ende muss man beides gerne mögen, denn es hängt am Ende in unserem Leben alles mit allem irgendwie zusammen. Ist zwar eine Binse, aber sie trifft immer wieder zu.
Dann haue ich auch noch eine rein und man trifft sich immer zweimal.
Mindestens. Wie gesagt, am Marktplatz am Tag später auch wieder.
Genau. Herr Rath, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie bei uns dabei waren. Haben Sie noch ein Schlusswort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Sie noch loswerden möchten?
Mir ist wichtig, kommen Sie einfach auf uns zu. Ne, also viele denken immer, also bei diesem Wahlskandal, als Staatsanwaltschaft die Untersuchung über die Polizei angeleitet hat, haben mich dann Leute am nächsten Tag gefragt, ja, ich dachte, sie hätten das gesehen. Nee, sag ich, wie soll ich das denn sehen? Ich sitze in der Redaktion. Ich kann nicht 5 Straßen, noch nicht mal in die Nebenstraße weiter gucken. Wenn Sie irgendwas sehen, was Ihnen komisch vorkommt, sagen Sie es uns, fragen Sie uns, was da los ist, wir kriegen es raus. Und wenn es eine Geschichte ist, ist es eine. Und gehen Sie im Zweifelsfall davon aus, wir wissen erstmal relativ wenig. Und wenn es Ihnen wichtig ist, kommen Sie einfach auf uns zu und dann werden wir sehen, was an dem Thema dran ist. Das ist unser Beruf und den machen wir gern. Und der schafft auch unsere Berechtigung und der sorgt auch dafür, dass Menschen merken, boah, Journalismus kann auch was bewegen. Das möchte ich gerne weiterhin tun.
Okay, vielen Dank. Dann da sage ich an dieser Stelle Tschüss und viel Spaß weiter bei Ihrer Arbeit bei der MZ.
Ja, vielen Dank und ebenfalls alles Gute. Tschüss.
Genau. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, höre ich da hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Dann haben wir wieder unsere Kommunikationstrainerin zu Gast, Manuela Lott, zum nächsten Lottcast. Und vorbereitend auf das Osterfest mit einem kleinen Augenzwinkern haben wir den Podcast unter das Motto Clever Zanken gestellt. Also wir beantworten einige Fragen rund um die Kommunikation, um den Streit, wie man sich am besten ja in die Haare bekommt, ohne dass es, wie man ja jetzt in den letzten Tagen erlebt hat, gleich in einer Ohrfeige enden muss. Damit herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.